Hier ist die Bergstation. Der Alpen-Podcast. Berge, Ski und Wetter.
Gude, Servus, grüßt euch, hallo, grüezi, da sind wir wieder. Es geht los mit den
News from the Mountains.
Die Corona-Lage im Land der offenen Seilbahnen spitzt sich zu. Die Rede ist hier von der Schweiz. Noch läuft der Betrieb auf den Pisten mit Abstand und mit Regeln, aber auch immer noch so, ja, als sei irgendwie gar nichts passiert. Am Freitag entscheidet sich im politischen Bern, ob das so bleiben wird. Denn die 7-Tage-Inzidenz in der Schweiz, vor allem in der Zentral- und Ostschweiz, hat ziemlich bedrohliche Ausmaße angenommen. Überall und flächendeckend über 300 und das ist, ja, wirklich allerhand. Kliniken und Spitäler machen Druck, weil die Intensivbetten immer knapper werden. Der Zürcher Regierungsrat fordert, Skigebiete schweizweit zu schließen. Die Antwort aus dem Wallis kam prompt. Der Kanton Wallis hat 48 Skigebieten eine Betriebsbewilligung erteilt. Das Wallis hat eine eigene Regierung, sagt der Walliser Staatsrat Christoph Darbelay dem Schweizer Fernsehen. Alle Winterdestinationen in der Schweiz müssen ab dem 22. Dezember über eine kantonale Bewilligung verfügen. Ob diese gewährt wird, ist offen, aber es ist Sache der Kantone. Der Kanton Zürich schloss sich schon der Forderung nach der Schließung von Skigebieten an, ebenso St. Gallen. Ich bin mal gespannt, ob nicht ausgerechnet zu Weihnachten das große Zusperren bei den Eidgenossen beginnt. Wir schauen nach Österreich. Der Streit um Pistentourengeher ist noch immer nicht ganz ausgestanden. In Tirol soll es nun eine Haftpflicht richten, wenn in Skigebieten Unfälle mit Pistentourengehern passieren. Der Skiraum ist zwar präpariert, aber er ist eben nicht gesichert. Die Bergrettung ist nicht präsent. Wenn was passiert, ist keiner da, der helfen kann. Ob das mit der Versicherung nun helfen wird, den Zwist um Verbotsschilder und die vergiftete Diskussion zu beruhigen, darf getrost bezweifelt werden. Eben haben wir es in den News gehört, nun geht's wahrscheinlich auch den noch offenen Skigebieten in der Schweiz an den Kragen. Die Fallzahlen bei den Eidgenossen, die sind so hoch, dass unter dem Druck der Krankenhäuser und Kliniken, in denen die Intensivbetten rappelvoll sind, kaum eine Alternative bleibt. Kann Österreich da einspringen, wenn jetzt die Schweiz schließt? Noch steht die Öffnung, das Aufsperren in Österreich für den Heiligen Abend, den 24.12. im Raum. Und heute habe ich jemanden zu Gast im Podcast, der genau darauf genauso wartet wie zigtausende Skifahrer in Österreich, die über die Feiertage endlich auf die Pisten wollen. Dominik Ebenbichler leitet die Skischule am Glunggitzer in Tirol. Und für die, die nicht wissen, wo das ist, man fährt in Hall in Tirol von der Autobahn runter, dann geht's hinauf nach Tulfes und von dort mit der in diesem Sommer ganz neu gebauten Kombibahn Tulfine Express hinauf ins Skigebiet. Dominik ist ein YouTube-Star, das darf man bei knapp 13.000 oder mehr Followern mittlerweile schon behaupten. Und seine Skilehrvideos, die sind legendär. Dominik, am Heiligabend soll die neue Kombibahn bei euch vor der Haustüre in Betrieb gehen. Glaubst du, das wird klappen?
Ich hoffe es. Glauben ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Also man hofft es natürlich jeden Tag, dass die Lifte in Betrieb gehen. Es ist immer nur eine Momentaufnahme, die man tagtäglich hört. Und ich glaube, es rinnt noch sehr viel Wasser den Inn runter, so wie wir in Tirol sagen. Und es kann sich noch sehr, sehr schnell vieles ändern. Aber der Plan ist mal da, dass am 24. die Lifte öffnen. Ja.
Du leitest ja die Skischule am Glunggitzer. Ihr seid ziemlich nah dran an Innsbruck. Wie waren denn die vergangenen Wochen für dich und deine Mitarbeiter, wenn ja, man nicht lehren kann, wenn man nicht üben kann, weil Corona einem einen Strich durch die Rechnung gemacht hat?
Ja, es ist natürlich immer sehr, sehr schwer für die Planung vor allem. Also wir sind ja sowieso ein Skigebiet, das erst am 8. Dezember aufmachen hätte sollen. Also wir sind ein klassisches Winterskigebiet. Für mich persönlich war es natürlich so, dass einige Coachings am Stubaier Gletscher ausgefallen sind und dadurch auch die Planung an sich immer sehr, sehr schwer war, weil man einfach jeden Tag was anderes hört. Und im Großraum Innsbruck ist es noch ein bisschen härter. Es sind sehr, sehr viele Skigebiete angesiedelt, sehr viele Skischulen angesiedelt und man ist da natürlich auch ein bisschen im regen Austausch mit den Mitbewerbern beziehungsweise den Kollegen. Es ist nicht leicht, also man lebt quasi von einem Tag in den nächsten rein. Man weiß nicht ganz genau, man hat jeden Tag irgendwie kommen Hiobsbotschaften aus Deutschland, aus Holland. Man weiß nicht so ganz genau, wie man damit umgehen soll. Und für uns ist das natürlich ein großes Thema und auch, wenn man es so will, natürlich existenzgefährdend, was da so gerade abgeht. Man muss schauen, wie sich die Saison entwickelt. Mhm. Die Vorzeichen sind jetzt mal, sage ich mal, so nicht so gut, wie sie eigentlich in der Sommersaison für viele Betriebe gewesen sind. Man muss wirklich abwarten. Also ich glaube, da ist jeder Rat ist teuer.
Ja, das Frühjahr, Dominik, das war ja schon schwierig genug. Ihr musstet Anfang März aufhören mit der Saison, obwohl die Schneelage gut war. Das hat schon, denke ich, ein Loch in die Kasse gerissen. Gibt es denn Unterstützung vom Staat? Werdet ihr gefördert?
Ja, das ist das Nächste natürlich. Also wir haben relativ früh aufhören müssen. Wir hätten noch eineinhalb gute Monate natürlich gehabt, haben da natürlich sehr, sehr viel an Einnahmen eingebüßt. Unterstützung vom Staat gibt es insofern, dass man natürlich gewisse Hilfspakete in Anspruch nehmen kann, wobei da die Skischulen relativ schlecht aussteigen, weil sehr, sehr viele einfach auch quasi mit dem Frühjahr zugemacht haben, da eigentlich im Frühjahr noch nicht genau jeder gewusst hat, wer ist berechtigt, ein Hilfspaket in Anspruch zu nehmen, wer darf das und wer nicht. Jetzt jagt eine Verordnung die nächste, hebelt die andere aus und damit ist natürlich auch hier wieder die Förderung vom Staat ein bisschen schwierig, weil prinzipiell dürften die Skigebiete zum Beispiel die Skischulen am 7.12. schon offen haben. Also wir dürften eigentlich seit 7.12. offiziell arbeiten. Allerdings hat, glaube ich, niemand im Ministerium bedacht, dass für einen Skischulbetrieb sowohl die Seilbahnen als auch die Gastro von elementarer Wichtigkeit sein. Also für uns ist es eigentlich die Grundlage genommen worden, dass man da wirklich arbeiten kann. Und man kriegt immer wieder mal einen Umsatzersatz in überschaubarer Höhe. Natürlich, Kurzarbeit ist auch ein Thema, wobei da die Regeln relativ straff sind mittlerweile, weil wir befinden uns da in Phase 3. Da sind die Regeln relativ straff. Also es ist jetzt nicht einfach, geht nicht einfach so, dass man jetzt Skilehrer einstellt und die automatisch in Kurzarbeit schickt. Das geht nicht. Man muss da schon ein bisschen mit Bedacht arbeiten und da wirtschaftlich denken. Also man muss einsparen, wo man gerade kann und einfach sagen, man muss mit der Handbremse dieser Saison beginnen. Und dann schauen, wie weit man Gas geben kann.
Genau. Blicken wir mal auf die kommende Saison, wenn es eine gibt, wenn es losgeht, kommende Woche am 24.12. Der Glunggitzer ist ja jetzt kein Mammut-Skigebiet. Ihr seid nicht vernetzt mit anderen Destinationen. Ist das in Corona-Zeiten nicht vielleicht sogar ein Vorteil gegenüber den Massengebieten, wenn es bei euch nicht so pickepacke voll wird?
Ja, ich glaube schon, dass das ein Vorteil sein kann. Vorausgesetzt, dass natürlich auch Gäste kommen dürfen. Also das ist natürlich die Voraussetzung an sich, damit auch die Betriebe gut funktionieren. Für das Skigebiet selbst ist es natürlich vielleicht ganz positiv, dass man wirklich im Großraum, Ballungsraum Innsbruck ist und auch genau zum richtigen Zeitpunkt eine gute Investition getätigt hat und das Skigebiet erneuert hat. Kann unter Umständen natürlich nicht schlecht sein. Wir sind von Haus aus, das Skigebiet an sich ist von Haus aus eher ein 50-50-Skigebiet, sage ich einmal. Wir haben nicht die Auslastung von großen Skigebieten, wo jetzt 80, 90% Touristen Skifahren gehen und wirklich 10% Einheimische. Wir haben da ein relativ gutes Level an einheimischen Gästen auch. Für die ist es natürlich tipptopp, wenn es geöffnet wird. Und wir als Skischule sind natürlich davon abhängig, wie viele Gäste kommen. Und da zielen wir natürlich drauf ab.
Du bietest ja neben dem Unterricht auf der Piste seit Jahren auch Lehrvideos bei YouTube an, hast mittlerweile mehr als 13.000 Follower. Das ist eine Menge Holz. Wie bist du denn drauf gekommen, sozusagen deinen Job mit der Kamera verfolgen zu lassen und sowas bei YouTube zu machen?
Ja, das war eigentlich Zufall, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat sich so ergeben, sagen wir es mal so, da ich einen befreundeten YouTuber da gecoacht habe damals. Und über die Schiene bin ich ein bisschen in die Social-Media-Geschichte reingeraten, und habe mir eigentlich gedacht, da wir wirklich eine kleine Skischule sind und da war es auch noch nicht sicher damals, wie es mit unserem Skigebiet weitergehen wird. Und das war für mich eigentlich damals die einzige Möglichkeit, Werbung zu betreiben. Und habe mir gedacht, okay, schaden kann es nicht. Man probiert es jetzt einfach mal und versucht da irgendwie ein bisschen was aufzubauen und über Social Media den Bekanntheitsgrad der Skischule zu erweitern. Und da ich ja aus meinem anderen Beruf, den ich vorher ausgeübt habe, ein bisschen aus dem Visuellen komme, auch aus dem Journalismus, und hat sich das eigentlich ganz gut ergänzt.
Wie ist denn das Feedback der Nutzer? Was schreiben die dir?
Ist eigentlich ganz witzig, weil man hat natürlich den einen oder anderen Nutzer, der ein bisschen kritisch ist, beziehungsweise der eher und sage, ja, was machst du da für ein Bullshit oder das überhaupt nicht, was du machst. Aber der Großteil, muss man wirklich sagen, der Großteil dürfte man wirklich irgendwie als Fans titulieren mittlerweile und auch wirklich interessierte Zuseher und dem, was sie da zu schätzen wissen, was sie da an Free Content geboten kriegen. Für uns ist es, oder für mich ist es eigentlich eine relativ witzige Geschichte und eine feine Geschichte, das zu machen. So connectet man mit den Leuten und baut eine gewisse Community auf. Und sind auch schon wirklich einige Freundschaften entstanden und natürlich kommen auch sehr viele Gäste dadurch.
Ja, wo erstellst du denn deine Videos? Ich erkenne hin und wieder mal neben dem Glungezer auch den Stubaier Gletscher und ich glaube in Gurgel habe ich dich auch schon mal gesehen.
Genau, also vorwiegend natürlich der Glungezer ist präsent in den Videos, wenn es während der Saison zum Drehen ist oder wenn wir während der Saison einmal am Glungezer was machen. Vor der Saison ist meistens der Stubaier Gletscher, weil das ist einfach der näheste Gletscher zu mir nach Hause. Da fahre ich nicht lang und da bin ich relativ schnell drin. Dann kann man da relativ viel gute Sachen machen. Und Gurgel ist sowieso, also Gurgel ist mein Lieblingsskigebiet. Wenn ich mir eins aussuchen könnte, wo ich Skiurlaub fahren würde, selber, dann würde ich wahrscheinlich nach Obergurgel fahren. Einfach nur deshalb, weil ich muss das jetzt relativieren, natürlich, das Lieblingsskigebiet ist der Glungezer. wenn ich jetzt wirklich ein Skigebiet auswählen müsste, wo ich gerne mit meinem Gast hinfahren würde, außerhalb des Glungezers, dann wäre es Gurgel.
Videos professionell zu erstellen, das macht man ja nicht mal gerade so nebenbei. Das Equipment kostet Geld, man muss mindestens zu zweit sein. Die Nachbearbeitung erfordert Können und Zeit. Rentiert sich das für dich?
Ja, es rentiert sich auf alle Fälle. Also ich habe dadurch einen Zweig geöffnet, den es vorher vielleicht in diesem Ausmaß noch gar nicht gegeben habe. Man spricht vor allem Leute an, das sieht man immer wieder, die jetzt zu mir in die Skischule kommen, die eigentlich nichts in der Skischule verloren haben. Also die würden nie in einer klassischen Skischule Tür aufmachen. Und die habe ich damit angesprochen. Und jeder Gast, der dadurch zu mir kommt, ist ein gewonnener Gast und dann damit hat es sich schon rentiert. Equipmentmäßig bin ich natürlich vorbelastet, ich komme aus der Fotografie und habe das Equipment alles schon gehabt. Also von dem her tue ich mich relativ leicht und der Aufwand ist natürlich ein bisschen höher, als wie wenn man jetzt normale Skischule betreiben würde, weil man das natürlich auch noch macht. Mhm. Aber mir macht vor allem Spaß und es ist eine schöne Abwechslung für mich ja zum alltäglichen Skischulleben.
Nun ist YouTube eine internationale Plattform. Du hast gerade gesagt, du generierst auch über YouTube neue Kunden, die den Weg an den Glungezer finden. Wo kommen denn deine Kunden her, mit denen du Pro-Coaching machst?
Ja, der Großteil kommt natürlich aus Deutschland, muss man ganz ehrlich sagen. Also die besten und Kunden, die kommen aus dem deutschsprachigen Raum. Es kommen einige aus der Schweiz. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass einfach der Alpenraum relativ gut vernetzt ist und wir von vornherein einfach deutsche Gäste haben. Der ein oder andere Holländer ist dabei. Hat natürlich auch damit zu tun, dass ich die Videos eigentlich nur in Deutsch mache. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, nicht, wenn ich sie in Englisch machen würde, dass sich das ändern würde.
Was kann man denn generell mit Hilfe von Videos zum Skifahren lernen? Ich schaue mir das ja auch immer an, seit Jahren, um mich zu verbessern. Ich habe immer noch diesen Old-School-Stil mit diesen zusammengetackerten Beinen. Ich habe das vor 57 Jahren gelernt, ist schon ein paar Tage her. Ich kriege das unheimlich schwierig los. Ist Frontalunterricht letztlich doch immer besser als Videos oder kann man sich da was rausziehen? Also ich für mich persönlich denke ja.
Ich glaube schon, dass man sich was rausziehen kann. Frontalunterricht ist natürlich immer besser, weil man da natürlich das Coaching an sich hat und dann einfach die kleinen Fehler natürlich auch gleich angesprochen werden während des Tages und auch viel mehr Übung hat natürlich. Aber ich glaube, es ist ein gutes Tool für die Leute, die was einfach nicht in der Nähe wohnen, beziehungsweise die auch nicht auf die Skitage kommen, beziehungsweise die auch einfach nicht in meine Region Skifahren gehen. Da hilft es natürlich, wenn sie den ein oder anderen Tipp einmal dazu bekommen. Und viele Leute lernen auch über das Visuelle. Einfach, die lernen einfach auch, wenn sie was sehen, wenn sie andere Leute, die es gut können, beobachten können, nachher lernen sie auch schon was. Also, und die Basics, so quasi die Grundbegriffe, die lernt man dadurch. Und da kann man sich natürlich schon als guter Skifahrer ein bisschen was abschneiden.
Was macht denn für dich generell einen guten Skilehrer aus?
Eine gute Frage. Ich selbst, also ich sage meinen Skilehrern, beziehungsweise die ich ausbilde, immer, Ihr müsst nicht staatlich geprüfter Skilehrer sein, um ein sehr guter Skilehrer zu sein. Es gibt genügend Beispiele, die staatlich geprüft sind und saugute Skifahrer sind, aber schlechte Skilehrer sind. Also umgekehrt gibt es genauso positive Beispiele, die nicht den höchsten Ausbildungsgrad haben und vielleicht auch nicht die genialsten Skifahrer sind, aber im Skikurs bis zu einem gewissen Level extrem gute Arbeit leisten. Also ich glaube, Skilehrer sein ist ja erstens einmal ein großes Betätigungsfeld. Es kommt immer darauf an, mit welchen Leuten du zu tun hast und in was vom Feld du eingesetzt wirst. Ich wäre zum Beispiel sicher kein grandios guter Kinderskilehrer. Ich so in einem Kinderkurs, also da fehlt mir ein bisschen die Geduld dazu, obwohl ich selber Kinder habe. Ein guter Skilehrer ist für mich der was erstens einmal sehr, sehr gut mit den Leuten umgehen kann, der weiß, der sich in die Leute reinversetzen kann, der ein bisschen einen guten Schmäh hat natürlich, der die Leute bei Laune haltet und das natürlich auch gut rüberbringen kann. Also man muss nicht unbedingt den Lehrplan von A bis Z auswendig gelernt haben und den runterleiern dann im Skikurs und zeigen, was man nicht für eine Kompetenz hat, um ein guter Skilehrer zu sein. Ich glaube, dass man viele Wege führen nach Rom und genau diese Wege macht es aus, damit man ein guter Skilehrer ist.
In diesem Podcast, Dominik, haben wir kürzlich darüber gesprochen und waren uns auch unter anderem mit dem Alpenverein einig, dass der kommende Winter vielleicht ein richtiger Tourenwinter werden könnte. Das spürt man ja auch jetzt schon. Es sind massenhaft Pistentourengeher unterwegs. Wenn ich auf die Webcams gucke, jeden Tag, da ist richtig was los. Wie kann denn eine Skischule wie deine, wie kann ein Skilehrer hier unterstützend eingreifen, weil die Bergwacht ja schon ein bisschen Bammel davor hat, dass in diesem Winter Leute unterwegs sein werden, auch frei in den Bergen, die das noch nie gemacht haben, die aber die Sucht, die Gier nach Skifahren in Regionen treibt, die nicht ganz ungefährlich sind.
Es ist ganz schwierig, da nicht die falschen Worte zu wählen und da nicht Leute anzugreifen, die es vielleicht gar nicht verdient haben, beziehungsweise die in einen Topf reingeschmissen werden mit manchen. Das Tourengehen an sich ist eine super schöne Betätigung, muss man ja mal das muss man vorher mal sagen. Und man muss auch unterscheiden, ob man Touren geht im Gelände oder ob man wirklich auf den Pisten auf und ab wetzt. Davon halte ich relativ wenig. Und das finde ich auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Aber wir als Skischule können da nur bedingt was machen, weil wenn du quasi jemanden das Tourengehen beibringen willst, beziehungsweise da eingreifen kannst, nachher musst du die höchste Ausbildungsstufe haben und das ist Skiführer und die habe ich als Skischulleiter, die habe ich natürlich. Also ich kann Touren führen, aber die hat natürlich ein normaler Skilehrer, der was jetzt einen normalen Kinderkurs macht, hat diese Ausbildung gar nicht. Der hat gar nicht die Berechtigung, auch wenn er es könnte, vielleicht, der hat nicht die Berechtigung, da irgendwie einzugreifen, beziehungsweise zu schulen. Und damit sind wir da als Skischule natürlich ein bisschen außen vor, sage ich einmal, auch bis auf ein, zwei Mitglieder, die in der Skischule dabei sind, können das nicht wirklich viele beeinflussen. Ich kann es, aber die Tourengeher sind bekannterweise auch ein bisschen unbelehrbar manchmal. Jeder kann es sowieso besser und jeder ist sowieso der Beste. Also ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich würde es sehr gerne irgendwie in richtige Bahnen leiten, aber das versuchen andere natürlich auch und das versuchen Bergführer schon seit Jahren und kämen da nicht wirklich auf einen grünen Zweig. Ich glaube, es ist ein ganzes wichtiges Thema, das auch die Seilbahnen betrifft und über das auch die Seilbahngewerkschaft und der Bund der Seilbahner da diskutieren und das tun sie ja natürlich auch. Es ist nicht leicht, dem Herr zu werden und so wie man in Garmisch zum Beispiel sieht, dass die Skitourengeher von den Pisten einfach ausgeschlossen werden und einfach verboten wird, über die Pisten zu gehen, ist natürlich ein hartes Urteil, beziehungsweise eine wirklich harte Vorgehensweise, aber in gewissen Skigebieten ist es gar nicht anders möglich.
Du hast mir jetzt sozusagen eine Steilvorlage geliefert, denn auch in Tirol gibt es seit ein paar Tagen ja ziemlich viel Theater um Pistentourengeher. Viele Gebiete sagen, nee, die sperren wir jetzt aus. Wir wollen nicht, dass die Leute auf den Pisten unterwegs sind, die wir für teures Geld mit viel Aufwand präpariert haben. Da werden Verbotsschilder aufgestellt.
Ich kann beide Seiten verstehen. Also ich verstehe vor allem die Seite der Seilbahn, da muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat letztes Jahr verschiedene Vorfälle gegeben, wo Pistentourengeher am Abend raufgehen, dann in die Hütten reinhocken und dann wieder abfahren, während der Pistenpräparierung, wo Seilwinden am Weg sind. Also das ist einfach grob fahrlässig. Worum es jetzt eigentlich geht, glaube ich, muss man sehr, 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 sehr differenziert sehen, weil der Seilbahn geht es nicht darum, die Pistentourengeher auszuschließen beziehungsweise das zu verbieten. Ich glaube, denen geht es vor allem darum, eine gewisse rechtliche Grundlage zu bekommen. Und es gibt ja zurzeit keine Pistenrettung. Es gibt da zurzeit keine überwachte Piste. Also es gibt keinen gesicherten Skiraum in dem Fall. Ich weiß zum Beispiel aus Erzählungen beziehungsweise von einem guten Freund, der in Sölden Bergführer ist, die haben sogar, weil so viele Leute auf der Piste am Weg waren, da wo es so viel geschneit hat vor ein paar Tagen, haben sie sogar hat die Bergrettung nicht sprengen können. Also hat quasi die Piste nicht lawinensicher machen können. Und das ist natürlich etwas, wo ich sage, okay, jetzt muss man wirklich einmal die Kirche im Dorf lassen und jetzt muss man ein bisschen mit Hausverstand agieren als Pistenturngeher oder als Turngeher. Und ich muss einfach gewisse Sachen muss ich einfach auch befolgen. Also das muss ich als Skifahrer, der auf der Piste ist, muss ich das befolgen und das muss ich als Turngeher genauso. Und jetzt ist natürlich eine super schwierige Situation für alle. Die Skigebiete versuchen, die Pisten zu präparieren, damit sie am 24. aufsperren können. Für die Tourengeher ist es die einzige Möglichkeit, Skifahren zu gehen. Ja, man muss da einen gemeinsamen Konsens finden und das ist halt nicht ganz so leicht.
Ich habe kürzlich mit Alban Scheiber gesprochen hier im Podcast aus Gurgel und habe auch ihn gefragt, wie er damit umgeht. Er sagt, er ist da auch nicht sehr glücklich drüber und habe ihn auch gefragt, ob es nicht Zeit wäre, mal darüber nachzudenken, vor allem bei den Pistentourengehern oder bei denen ausschließlich, die Pistentourengeher sozusagen an den Kosten, die ja ganz erheblich sind, um so ein Skigebiet aufrechtzuerhalten, um zu beschneien, um zu präparieren, zu beteiligen. Und er sagte, ja, wäre eine tolle Möglichkeit, aber wie wollen wir das tun? Wie soll ich da an Geld rankommen, eine Dose aufstellen an der Piste und jeden bitten, ein paar Euro reinzuschmeißen? Das wäre nicht die Lösung. Wie denkst du darüber?
Ja, da denke ich ähnlich. Also ich glaube, das ist einfach logistisch ganz, ganz schwierig zu machen, vor allem in Skigebieten, wie es in Gurgel ist, das so weitläufig ist. In anderen Skigebieten, wo man wirklich einen Parkplatz dazu braucht und wo man anders gar nicht hinkommt, so wie es in Glungitzer zum Beispiel auch der Fall ist, ich glaube, da ist es relativ einfach zu Hand zu haben und das machen sie dieses Jahr auch, allerdings halt erst, wenn der Lift aufgeht, mit Parkgebühren. Also ich glaube, das ist der einzige Weg, wie sich die Liftbetreiber und die Seilbahnen da irgendwie ein bisschen was zurückholen können. Und man muss es ja auch ganz ehrlich sagen, also es ist ja nicht so, es gibt ja der Anteil an Pistentourengeher, die was raufgehen und dann die präparierte Piste nützen und nicht nur die präparierte Piste nützen, sondern die halt auch wirklich die ganze Infrastruktur der Seilbahn nutzt, sei es jetzt eine WC-Anlage oder was auch immer, da muss man halt auch einfach so viel sein und heutzutage gibt es das halt einfach nirgendwo mehr, dass man da quasi nicht 5 Euro nachher ab und ich glaube, das kann sich jeder denken und das kann auch jeder verschmerzen, wenn er jetzt auf der Skitour geht, dass er da 5 bis 10 Euro Parkgebühr bezahlt am Tag. Viele sehen das natürlich als Geldeintreiberei und dann ist das eine große Frechheit, wenn man da für einen Parkplatz was verlangt, aber endeffektmäßig ist es nicht der Parkplatz, um den es geht. Es geht einfach um das, dass man die ganze Infrastruktur des Berges nutzt. Natürlich auch in gewisser Weise den Parkplatz, aber das ist die einzige Variante, die ich sehe, der Liftbetreiber machen kann, dass er da ein gewisses Gleichgewicht wieder schafft zwischen normalen Skifahrern und Pistentourengehern. Ich glaube, dass der Großteil dazu bereit ist, das zu bezahlen. Die was dann immer laut schreien, das sind halt vielleicht 5 bis 10% und die muss man halt einfach schreien lassen, glaube ich.
Ich glaube auch, dass die Bereitschaft sehr groß ist, da ein paar Euro dort liegen zu lassen, wo man die Infrastruktur nutzt. Das ist nicht nur eine Gerechtigkeitsfrage. Letzte Frage, Dominik. Vielen Skifahrern geht es derzeit so wie mir, eingesperrt im Homeoffice. Die Fitnessstudios sind zu, der Bauch fängt an zu wachsen. Welche Tipps hast du denn für die wie ich noch Hoffnung haben und vielleicht im Frühjahr ohne Bauch, aber fit auf die Piste wollen. Vielleicht auch bei dir am Glungitzer. Wie hält man sich jetzt in diesen Corona-Zeiten fit fürs Skifahren?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn der Bauch zu wachsen anfängt, einfach nicht so viel saufen und nicht so viel essen. Nein, Spaß beiseite. Ja, ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, dass man halbwegs fit auf die Skipiste geht, da minimiert man das Verletzungsrisiko immens, wenn man nicht ganz unfit beim ersten Mal Skifahren ist. Ganz einfach, so wie ich, also rausgehen, laufen gehen, auf den Berg gehen, sofern der Berg da ist. Ich glaube, Laufen ist das weit verbreiteste, was man machen kann. Jetzt ganz speziell auf Skifahren abgestimmt, daheim Workouts machen, Rumpf stabilisieren. Gibt es einige gute Workouts auf YouTube, die ich mir natürlich auch anschaue. Ich mache das genauso. Gesund ernähren ist mein Tipp. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, ich muss auch ein bisschen drauf schauen. Gutes Workout machen, gute Life-Work-Balance haben und Spaß an der Bewegung haben. Und dann treibt es einen ja sowieso raus und in die frische Luft und da ein bisschen sich bewegen.
Dominik Ebenbichler, Chef der Skischule am Glungitzer in Tirol, hat uns eine ganze Menge über diese Saison erzählt, auch darüber, wie wir uns fit halten können, wenn wir in diesem Winter hoffentlich noch auf die Ski kommen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dem YouTube-Star. Guckt euch die Videos vom Dominik an, bei YouTube ganz leicht zu finden. Vielleicht noch ein Tipp, Dominik, wo findet man deine Videos am schnellsten?
YouTube-Star würde ich jetzt nicht genau sagen. Meine Videos findet man, wenn man einfach eingibt in YouTube Skischule Glungitzer oder Dominik Hebenbichler, dann findet man das eigentlich sehr, sehr gut. Oder Skifahren, Carving, whatever. Ich glaube, da komme ich nochmal relativ weit oben immer daher. Skischule Glungitzer ist natürlich das, was man am meisten sucht.
Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich drücke dir die Daumen, Dominik, dass die Saison noch eine gute wird und vielleicht fahren wir uns mal gegenseitig in Gurgel über die Ski.
Auf jeden Fall, hoffentlich.
Zeit für den Wetterausblick. Kommt ausgerechnet zu Weihnachten Bewegung in die Wetterbude? Na, es ist noch ein bisschen weit hin, aber allmählich beginnen die Wettermodelle an einem Strang zu ziehen. Und der ist im Nordwesten Europas aufgehängt und wenn alles gut geht, dann dreht die Strömung zum ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag auf genau diese Zeigerstellung. Genau das, worauf die Skigebiete nördlich des Alpenhauptkamms seit Wochen warten. Denn der Süden der Alpen hat ja schon zu Beginn der Adventszeit sein Weihnachtsgeschenk mit einem großen Paket Neuschnee bekommen. Nun steht dem Norden mit etwas Fortune, naja, sagen wir mal, ein Päckchen ins Haus. Es könnte sogar für eine geschlossene Schneedecke in den Mittelgebirgen reichen, aber über Niederschlagssummen zu spekulieren, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unseriöser als meine ohnehin schon gewagte Einschätzung zu Weihnachten generell. Die Glaskugel, ja, die bietet von allem etwas. Rückkehr zum Blockadehoch, Nordwest mit eingelagerten kleinen Tiefs oder vielleicht sogar gesäßkalte Luftmassen aus dem Nordosten. Die Clusterung der Modelle ist im Moment noch sowas von chaotisch, dass es keinen richtigen Sinn macht, ein vernünftiges Wort darüber zu verlieren. Ich lehne mich nur so weit zum Fenster raus, dass ich sage, es wird ab Ende kommender Woche wieder deutlich kälter. In den Mittelgebirgen, ja, vielleicht sogar dauerfröstelnd und in den Hochlagen der Alpen wird's kalt. Richtig, sowieso. Gemeinsam ist fast allen Modellläufen eine Austrogung weit nach Süden, das Heranrücken der Frontalzone bis weit nach Nordafrika hinein und die Tendenz zur Blockade auf dem Atlantik. Die Folge: negative NAO, die nordatlantische Oszillation kippt. Das heißt, die typische Konstellation bei einer positiven NAO, die bei uns für diese Westwindwetterlage zuständig ist, nämlich tief bei Island und hoch bei den Azoren, kippt in die Gegenrichtung. Es gibt ein Hoch bei Island und ein Tief bei den Azoren und in der Folge laufen die Tiefdruckgebiete über den hohen Norden und kommen dann mit ein bisschen Glück aus Nordwesten oder Norden zu uns rein. Mehr ist heute aus diesem Spaghetti-Chaos der Modelle nicht herauszumändeln, ohne dass ich mir daran den Magen verderbe. Mehr Infos und jede Menge Diskussionen findet ihr wie immer auf alpinforum.com. Dort treffen sich die Verrückten, die ständig Seilbahnen fotografieren und die Verrückten, die ständig mit diesen Dingern fahren wollen. Bis zum nächsten Mal, euer Udo von der Bergstation. Oh,